Und ich lese uns nochmal den Bibeltext vor aus 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Der Herr segne unser Reden, Hören und Tun. Amen. Vielleicht kommt heute der Herr, vielleicht ist es morgen, aber sicher ist, dass er eines Tages kommt. Und es ist auch sicher, dass es nicht mehr lange sein wird. Wir können damit rechnen und deine Sehnsucht wächst. Und auch wenn du vielleicht vor der Hochzeit stehst, wird doch das, was dem Herrn wichtig ist, in deinem Leben Priorität haben. Wir haben ja einige unter uns, die vielleicht das planen, mal zu heiraten bald. Wenn Menschen getraut werden, wird immer wieder gesagt, Jesus ist in eurem Bunde der Erste. Es muss alles um ihn gehen und mit ihm verhandelt werden. Bei vielem, was wir planen, hat er das Sagen. Und wenn wir dieses Verhältnis zu ihm haben, wenn wir eine solche Beziehung zu ihm aufbauen, dann können auch junge Menschen mit Freuden auf ihn warten. Wenn ältere Leute davon reden, wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, die leben sowieso nicht mehr allzu lange. Die können wirklich auf die Wiederkunft des Herrn hoffen. Aber junge Leute haben noch was vor. Beruf vielleicht oder Heirat und Häuschen bauen und Urlaub und so weiter. Dass Jesus für dich wiederkommt, hängt einfach davon ab, was dir Jesus bedeutet. Vor einigen Jahren war eventuell meine Erwartungshaltung größer als heute. Ich hatte große Sehnsucht, meinem Herrn zu begegnen. Und mit der Zeit kommt vieles hinzu, was die Sehnsucht verdunkelt. Aber ich bin froh, dass der Herr das wieder deutlich macht. Es könnte vielleicht heute sein. Ich würde mich freuen, dass er noch zu Lebzeiten wiederkommt. Und wenn es dann nicht der Fall sein sollte, wollen wir auch dran denken. Für jeden von uns kann die Begegnung mit dem Herrn sehr schnell erfolgen. Auch für junge Leute, die nicht damit rechnen. Sie erleiden Unfälle und plötzlich ist das Leben beendet. Darum lebe so, als wenn dieser Tag der letzte wäre. Paulus sagt, wir sollen die gegebene Zeit auskaufen, jederzeit bereit sein. Denn die gegenwärtigen Tage sind böse. Es gilt für ihn und seine Sache, Menschen für das Evangelium zu gewinnen und zum Kreuz zu rufen, dem Herrn zu begegnen, im Leben wie im Tode, die Gläubigen zu ermutigen, die Zeit für Gottes Sache einzusetzen. Nur die Werke zählen, die durch den Herrn in uns gewirkt wurden, oder die in Abhängigkeit von Gott gewirkt wurden, die er zuvor bereitet hat. Er öffnet die Türen. Gott macht immer den Anfang. Aber in uns ist die Frage, was ist dran? Was ist deine Aufgabe? Wir bitten Gott, seine Werke in uns zu vollbringen. Er zeigt uns, wo er arbeitet, dass wir mitarbeiten können. Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir bitten Gott einzugreifen, weil wir es aus eigener Kraft nicht können. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, in Matthäus 25. Da ist der reiche Mann, der seinen Knechten etwas anvertraut. Das steht auch dann noch in Lukas 19. Allen Knechten gibt er genau dasselbe. Beim anderen Fall gibt er unterschiedliche Anzahl von Talenten. 1, 2 oder 5. Er sagt ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Dann verschwindet er für eine lange Zeit. Dann kommt er zurück und ruft seine Knechte und fordert Rechenschaft. Was habt ihr gemacht mit dem, was ich euch anvertraut habe? Dann kommt der Erste mit den 5 und sagt, Herr, 5 Talente hast du gegeben, 5 weitere habe ich dazu gewonnen. Und dann sagt der Herr zu ihm, wohl, du treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Und der Zweite sagt genau dasselbe wie der Erste. Der Herr gibt ihm dieselbe Antwort. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Beide bekommen denselben Lohn, weil beide ihre Talente verdoppelt haben. Bin ich treu in dem, was der Herr mir anvertraut hat? Aber wie kann ich treu sein, wenn ich nicht weiß, was der Herr mir anvertraut hat? Die Bibel macht deutlich, dass jeder von uns Geistesgaben erhalten hat. Das könnte man erarbeiten, da gibt es so einen Merkvers, es heißt 2 mal 4 und 2 mal 12. Und zwar in Epheser 4 und in 1. Petrus 4 ist von den Geistesgaben die Rede und in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Also es lohnt sich, da nochmal nachzufragen, nachzugucken. Wir kommen auf etwa 20 unterschiedliche Gaben, wenn wir alle Gaben auflisten. Jedes Kind hat mindestens eine Gabe Gottes von Gott bekommen, sagt die Bibel. Es ist unsere Verpflichtung zu erkennen, welche Gaben wir haben, denn nur dann können wir effektiv arbeiten mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wie können wir diese Gaben erkennen? Erste Voraussetzung ist, ich bete zum Herrn, dass ich die Gabe nur zu seiner Ehre einsetzen werde, nicht zu meiner Selbstverwirklichung. Das ist der entscheidende Punkt. Zweitens, ich schreibe diese Gaben auf, bei Petrus und Epheser, Römer und Korinther. Hier werde ich bereits fündig und bekomme eine lange Liste. Dritter Punkt, ich vergleiche meine natürlichen Fähigkeiten mit den Geistesgaben und werde dabei vielleicht fündig, weil der Herr oft natürliche Fähigkeiten benutzt, um daraus eine geistliche Gabe zu machen. Und wenn das noch nicht zum Erfolg führt, wir haben auch Geschwister, die uns kennen. Sie können uns helfen, unsere geistlichen Gaben zu entdecken. Und viertens, Gott gebraucht auch Gelegenheiten. Vielleicht werde ich zu einem Dienst angefragt, um zu erkennen, ob das jetzt mein Auftrag ist. Und man kann den Herrn bitten, dass er irgendwie eingreift und mir deutlich macht, was jetzt dran ist. Entscheidend ist dabei, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt dem Herrn dienen? Treu sein heißt nicht nur mit Begeisterung anfangen, sondern dann noch weitermachen, wenn die Resultate nicht so aussehen, wie man es erwartet hat. Auch in Dürreperioden ausharren, nicht aufgeben, treu sein bis ans Ende. Übrigens, treu sein im Griechischen ist dasselbe Wort wie gläubig. Nur wer gläubig dem Herrn vertraut, ist auch treu und wird immer wieder neu den Anstoß für diesen Dienst selber von Gott bekommen. Die Treue ist also ganz entscheidend. Und in 1. Korinther 3 steht, wir sind alle beteiligt am Bau des Hauses Gottes. Das Haus Gottes ist die Gemeinde. Jeder baut mit und es geht darum, dass wir richtig bauen. Und Paulus spricht davon, er sagt von sich, Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Den einen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus geht es um echte Christen. Es sind die wiedergeborenen Menschen, die auf den Grund von Jesus bauen. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, nämlich auf Jesus Christus, Gold, Silber und wertvolle Steine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer offenbaren. Das ist der Richterstuhl Christi, die Augen wie Feuer, die alles durchdringen. Es bleibt ihm nichts verborgen und es wird verbrannt, was nicht echt ist, was nicht wertbeständig ist, wird offenbar. Und welche Art eines jeden Werks sein wird, wird das Feuer erproben. Denn das Werk jemandes bleiben wird, wird er Lohn empfangen. Wir erinnern uns, Belohnung oder Schaden. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst wird errettet werden, aber so wie durchs Feuer. Es geht um das Werk. Es geht um Jesus, der den Anfang gesetzt hat und der sein Werk vollenden wird. Der Zusatz ist wichtig und er macht auch deutlich, der Tag, der hier gemeint ist, ist der Preisrichterstuhl Christi. Und dort geht niemand mehr verloren. Die sind alle gerettet. Aber man kann den Lohn verlieren. Es geht um das Werk. In der ersten Kategorie haben wir gesehen, es geht um die Treue, es geht um den Fleiß, dass ich überhaupt was tue. Aber jetzt geht es darum, was ich tue. Aber welche Art Arbeit verrichte ich? Ist das das Werk des Herrn? Arbeite ich nach seinem Plan, nach dem Plan Gottes? Es geht nicht nur darum, dass ich fleißig bin, ich muss auch richtig arbeiten nach dem Plan Gottes. Und das geht natürlich nicht ohne die Bibel. Da habe ich den Bauplan. Wenn ich richtig arbeiten will, muss ich mich mit Gottes Wort beschäftigen, weil Gottes Wort es sagt, was dran ist. Und so gibt es eine Menge von Dingen, die die Bibel ganz klar beschreibt in der Begegnung mit den Gläubigen, in der Betätigung der Gaben, in der Anbetung, wer da beteiligt ist, wer nicht. Deswegen ist es auch so wichtig für Leute, die in der Verkündigung stehen, die Bibellehrer und auch die Hirten, dass sie die Lehre nicht nur weitergeben, sondern auch darüber wachen, ob die Lehre auch angenommen wird, ob sie befolgt wird, ob dabei etwas rauskommt. Man kann die Geschwister nicht einfach sich selbst überlassen. Wir selber müssen sie anleiten und Vorbild sein. Was sagt die Bibel in Bezug auf Gemeindezucht? Ist das überhaupt erforderlich? Oder können wir in den Tagen der großen Toleranz, in denen wir heute leben, auf Gemeindezucht verzichten? Und wie wird sie ausgeübt? Wie können wir sie vermeiden? Vorbeugende Maßnahmen treffen? In sehr, sehr vielen Gemeinden richtet man sich überhaupt nicht mehr nach dem, was die Bibel sagt. Und viele werden ihren Lohn verlieren oder einen Teil des Lohnes, weil sie den Plan nicht beachtet haben. Darum geht es hier. Und Gold, Silber, kostbare Steine, die in den Ofen hineingeschoben werden, die kommen geläutert, gereinigt hervor. Das Preisgericht am Richterstuhl Christi dient dazu, dass alle Schlacken aus unserem Leben entfernt werden. Nur das, was Gott aus unserem Leben gemacht hat, wird Bestand haben. Das ist die Vorbereitung für die Hochzeit des Lammes. Das Brautkleid wird uns dort vermittelt, am Preisrichterstuhl Christi. Man kann also den Lohn verlieren, aber nicht das Leben. Seht also zu, nicht nur fleißig zu sein, wir müssen auch richtig arbeiten. Es gibt ein Beispiel. Wir sollten das nicht so machen wie ein Teilnehmer bei Olympia, der sich zum Marathonlauf gemeldet hat. Und als er loslaufen wollte, also alle losgelaufen sind, nahm er eine Abkürzung. Er blieb nicht auf dem Weg, wie es sein sollte, und wunderte sich, dass er dann nicht bei den Siegern war. Er war zwar schneller da, aber nicht auf dem Weg, den er laufen musste. Es ist klar vorgegeben, wie wir dem Herrn dienen können, in der rechten Weise, und deswegen haben wir die vielen Briefe, die wir sorgfältig studieren sollten. Aber es gibt noch etwas, und das ist das Allerwichtigste. Ohne das ist alles Vergebnis und steht in Offenbarung 2. Da haben wir eine Gemeinde, Ephesus. Heute würden wir sagen, vorbildlich. Die übten Gemeindezucht, die hatten die Gabe der Geisterunterscheidung. Sie haben sogar für den Herrn gelitten. Sie waren sehr eifrig. Also wenn man heute so eine Gemeinde sehen würde, würde man sagen, meine Güte, die Leute kann man beneiden, die zu solch einer Gemeinde gehören. Der Herr beschreibt sie so: Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden und hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie ist das möglich, dass Menschen dem Herrn mit Hingabe dienen, mit Ausharren und trotzdem die erste Liebe nicht mehr haben? Aus Pflichtbewusstsein kann man auch dienen. Man weiß, er hat so viel für mich getan. Also ist es auch ganz gebührend, dass auch ich mein Leben für ihn darlege. Aber ohne, dass das Herz brennt, also es geht hier um das brennende Herz, es geht hier darum, dass wir überwältigt sind von dem Mann von Golgatha, von dem, der im Obersaal seine Oberkleider ablegte und die dreckigen Füße seiner Jünger wusch, von dem Mann, der von sich sagen konnte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bin ich von seiner Liebe ergriffen? Was ist denn die erste Liebe? Es gibt zwei Erklärungen. Zum ersten wird darunter das Gefühl verstanden, was wir empfanden, die Dankbarkeit, als wir erfassen konnten, Jesus starb für mich. Er hat alles gut gemacht. Nichts kann mich mehr trennen von seiner Liebe. Ich bin in seiner Hand geborgen für Zeit und Ewigkeit. Das ist eine ungeheure Freude, die uns dann erfüllt. Und das kann man als erste Liebe bezeichnen, weil sie das Erste ist, was wir empfinden, nachdem wir unser Leben ihm ausgeliefert haben. Aber er selber ist es, dass er immer noch die Hauptsache ist, dass er immer noch für mich attraktiv ist, dass ich immer mehr lernen möchte von ihm und deswegen auch die Schrift studiere, um ihm zu begegnen, um mehr von ihm zu erfahren. Die erste Liebe mich mit ihm beschäftige, das Gespräch mit ihm suche, nicht nur für ihn arbeite, sondern mit ihm lebe, in meinen Gedanken, im Leben, im Gebet, im Lesen des Wortes und so weiter. Gott sucht nicht die Arbeit, sondern er sucht den Arbeiter, er sucht nicht den Dienst, sondern den Diener. Wenn der Diener zubereitet ist, dann tut er den richtigen Dienst. Der Arbeiter die richtige Arbeit. Wir müssen selber mehr und mehr umgeformt werden in sein Bild. Und da gibt es einen wunderschönen Vers in 2. Korinther 3, sagt Paulus, indem wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, werden wir verwandelt werden in sein Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, verwandelt durch seinen Geist. Der Heilige Geist weist uns hin auf den Herrn. Wir schauen seine Herrlichkeit an und der Heilige Geist bewirkt in uns dieses Erkennen seiner Herrlichkeit und dadurch werden wir ihm ähnlicher. Ist das nicht großartig? Die Bibel bemüht sich von Anfang an deutlich zu machen, in Jesus haben wir alles. Er ist der entscheidende Faktor, die entscheidende Person in unserem Leben. Also treu sein. Es gilt zu arbeiten mit ganzem Einsatz. Aber es geht auch darum, dass wir richtig arbeiten. Es geht um das Motiv, warum wir arbeiten. Es ist die Liebe zu unserem Herrn. Oder sind es andere Dinge, die uns treiben? Und daran können wir uns prüfen. Nun wird vielleicht der ein oder andere sagen, alles schön und gut, aber ich bin doch so bescheiden. Ich will doch gar keinen Lohn. Wenn ich mal im Himmel bin und dann vielleicht mal auf einem kleinen Bänkchen sitze und so einen Durchblick habe auf meinen Herrn, das reicht mir dicke. Ja, das kann zwar sein, dass dir das reicht, aber unserem Herrn reicht das nicht. Denn was sagt er denn dem treuen Knecht? Gehe ein in die Freude deines Herrn. Es ist dem Herrn eine Freude, etwas uns zu geben, ein Geschenk, ein Lohn, die Krone, wie auch immer sie sein mag. Es ist seine Freude. Wir verherrlichen ihn, wir tragen zu seiner Freude bei. Es gibt einen sehr schönen Vers für unser späteres Kommen auf die Erde. In 2. Thessalonicher 1 wird das beschrieben. Das zweite Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, dass der Herr uns einmal nach der Hochzeit auf dieser Erde mitnehmen wird und kommen wird. Da heißt es, er, unser Herr, wird verherrlicht werden in solchen, die geglaubt haben. Es heißt dort nicht, er wird von ihnen verherrlicht, sondern er wird in ihnen verherrlicht. Das heißt, die Menschen, die dann noch lebend aus der großen Drangabseil hervorkommen, die sogenannten Schafe im Völkergericht von Matthäus 25, wenn die uns sehen, staunen sie über den Herrn. Sie werden staunen über das, was der Herr aus uns gemacht hat und in vielen Dingen wunderbare Führungen Gottes aufzeigen. Aber es bleiben auch Fragen, wo ich nicht verstanden habe, warum der Herr das so geführt hat. Aber es kommt der Zeitpunkt, da wirst du erkennen, wie du erkannt worden bist. Gott wird dir die Augen öffnen und wird dir zeigen, warum er dieses so hat geschehen lassen und nicht anders. Warum dieses Leid kam, diese Prüfung, all diese Dinge werden offenbar werden. Und am Ende werden wir staunen über dies, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Ein Grund zur Freude, was wir durch seine Gnade geworden sind. Wenn wir den Herrn lieb haben, wird es uns ein großes Bedürfnis sein, etwas zu seiner Verherrlichung beizutragen. Dazu dient unser Werk, der Eifer, die Qualität und das Motiv. Und dann dürfen wir dieses Wort hören, ei, du treuer Diener, gehe ein in die Freude deines Herrn. Und der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.